Willkommen zu Schnuller Strand und Sticky Rice, dem Podcast für alle Eltern, die mit ihren kleinen Entdeckern ins sonnige Thailand reisen wollen.
Wir sind Mamas, die ihre Erfahrungen, besten Tipps und ehrlichsten Geschichten über das Reisen in Thailand mit Kindern teilen.
Macht euch bereit für jede Menge Spaß und wertvolle Infos, die eure Reise unvergesslich machen. Los geht's!
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schnuller, Strand und Sticky Rice. Heute mit
Claudia,
Julia
und Niki. Schön, dass ihr dabei seid. In unserer heutigen Episode soll es um das Thema Wieso, Weshalb, Warum gehen. Und dann starten wir doch auch direkt rein. Warum reisen wir denn jetzt eigentlich alle so gerne nach Thailand? Vor allem als Familie. Ich meine, es gibt ja viele Vorurteile in Bezug auf Fernreisen mit Kind.
Oh ja, Vorurteile. Ich kann euch sagen, als wir die erste Reise mit Kind geplant hatten, war ich auf einmal mit Fragen konfrontiert, über die ich mir im Vorfeld überhaupt keine Gedanken gemacht hätte. Ob ich es nicht egoistisch fände, mit Kind nach Thailand zu fliegen. Ich habe ehrlich gesagt erstmal nur Bahnhof verstanden und gar nicht gecheckt, was daran jetzt eigentlich genau egoistisch sein soll.
Das ging uns sehr ähnlich, muss ich sagen. Bei uns kamen dann so Fragen wie, willst du das dem Kind wirklich antun? Muss es denn so weit weg sein? Könnt ihr nicht einfach an die Ostsee oder nach Mallorca fliegen?
Komisch, also ich habe das nie gehört. Ich habe ja Familie dort und ich wüsste jetzt nicht, was daran anders wäre.
Und ich meine, sind wir mal ehrlich, ist es denn eigentlich überhaupt egoistisch, mit einem Kleinkind so weit zu fliegen? Okay, das Klima ist ganz anders als hier und tatsächlich kann das Kind ja auch nicht sagen, ob es jetzt unbedingt dazu Lust hat oder nicht. Ist es egoistisch, nur weil wir Eltern reisen möchten?
Naja, was ist denn die Alternative? Man bekommt ein Kind, hat lange Elternzeit und sagt, oh ja, cool, lass uns mal irgendwie 2 Monate zusammennehmen und nutzen. Ist es dann so verwerflich, wenn man sagt, man möchte mal aus seinem Dunstkreis ausbrechen und irgendwie den geilsten Urlaub seines Lebens machen?
Also ich, beziehungsweise wir als Familie, sind auf jeden Fall zu dem Schluss gekommen, dass es nicht egoistisch ist. Und ich bin wirklich überzeugt davon, dass die Kinder auch in ganz jungen Jahren schon von solchen Erfahrungen profitieren, dass es Weltoffenheit fördert, dass sie Dinge lernen, die sie einfach zu Hause nicht lernen, weil Dinge anders sind. Man lebt dort anders, man isst andere Dinge, Sachen werden anders gehandhabt. Und ich meine, ganz ehrlich, sind wir Eltern entspannt und glücklich, dann sind es unsere Kinder doch meistens eigentlich auch. Und die Kinder stecken das Klima doch auch oft besser weg als wir. Ja, das Klima ist anders und ja, der Langstreckenflug ist sau anstrengend unter Umständen, aber es ist es einfach total wert.
Ich habe oft in Kommentaren gelesen, dass Leute geschrieben haben, ach, der kann sich ja später eh nicht dran erinnern. Also ich finde vielleicht nicht aktiv, aber die Erlebnisse werden ja trotzdem wahrgenommen. Sonst bräuchte man ja mit seinem Kind auch gar nichts machen, so Ausflüge oder mal ein Buch lesen. Daran können sich die Kinder irgendwann auch nicht mehr dran erinnern. Also in meinen Augen ist das völliger Quatsch. Wie war es eigentlich denn vor Ort beim ersten Mal mit Kind?
Also mein Mann und ich haben tatsächlich schon während unserer ersten Thailandreise 2015 noch kinderlos gesagt, dass wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können, überhaupt noch mal ein anderes Land zu bereisen. Und als dann Kind 1 kam, war eigentlich sofort klar, dass wir einen Teil unserer Elternzeit dort verbringen. Und es war überhaupt keine Diskussion. Wir haben uns ja vorher Gedanken gemacht und haben von vielen Thailand-Reisefamilien viele, viele Geschichten erzählt bekommen. Nach dem Motto, du sitzt in der Garküche und die Kellner kümmern sich um dein Kind. Und wir konnten das erst gar nicht fassen, dass da wirklich alles so kinderfreundlich sein sollte. Aber es ist wirklich so. Du sitzt da wirklich und es kommt sofort jemand, sei es der Kellner, sei es die Köchin hinten aus der Küche, fragt nett, ob er dir irgendwie das Kind abnehmen kann und dann laufen die mit dem durchs Restaurant und bespaßen das Kind. Das hat mir so die Augen geöffnet, dass Deutschland, was Sachen Kinderfreundlichkeit, da so ein bisschen hinten an ist. Habt ihr das auch so gemerkt, dass die Thais extrem kinderfreundlich sind?
Ich finde, es ging schon beim Boarding los, dass man einfach als Familie als erstes boarden durfte. Wir wurden in Thailand nach der Landung direkt in die Fastlane gelotst, weil wir ein Kind dabei hatten. Aber ich fand auch ganz besonders in den Unterkünften oder in den Restaurants, dass es einfach ganz anders ist als bei uns. Es wird nicht erwartet, dass die Kinder still am Tisch sitzen, am besten überhaupt nicht plappern oder mal weinen oder sonst irgendwas, sondern die dürfen da auch tatsächlich einfach Kind sein, mit allem, was eben auch dazugehört. mal rumlaufen oder einfach sich bewegen und da sein und auch teilnehmen am Essen. Ich fand, das war ganz bemerkenswert.
Ja, das stimmt. Bei uns der ähnliche Fall hier in Deutschland immer leise. Ah, kriegen Sie Ihr Kind in den Griff? Erziehen Sie mal Ihr Kind. Und in Thailand war das einfach wie eine komplett andere Welt. Zum Beispiel, wir waren bei der Massage und dann haben die Kinder die Toniebox hören dürfen und durften spielen. Und auch beim Essen kamen sie her und haben gefragt, ob sie das Kind mal halten sollen, ob sie mit dem Kind sich beschäftigen sollen. Und man konnte sich einfach in Ruhe massieren lassen oder in Ruhe essen. Das ist in Deutschland einfach gar nicht möglich.
Bei uns gab es dann in den Restaurants oder Garküchen auch immer irgendwie noch eine extra Wurst fürs Kind. Also es wurde sofort irgendwie, wurden Bananen gebracht oder es wurde noch ein extra Hühnerreisschleim gekocht oder es gab gratis Mango fürs Baby. Und das war alles so selbstverständlich und so liebevoll und so positiv, wie wir es von hier eigentlich gar nicht kennen, dass uns da regelmäßig die Kinnlade runtergefallen ist. Und das hat für uns dann so ein bisschen gezeigt, ey, Thailand mit Kindern, also immer und immer wieder.
Ja, das stimmt. Die Menschen sind so freundlich und sie lieben einfach Kinder. Und das merkt man einfach in Thailand. Keiner ist genervt, weil das Kind mal zu laut ist oder rumschreit. Alle agieren mit den Kindern, lächeln das Kind an. Und das Kind blüht für mich völlig auf dort drüben.
Nachdem wir uns also entschieden haben, nach Thailand zu reisen, haben wir erstmal den Flug gebucht und ein Hotel für die ersten Nächte in Bangkok. Und dann haben wir uns überlegt, wie wir das vor Ort eigentlich alles genau machen wollen. Route, Transfer, Unterkünfte und so weiter. Wie war das denn bei euch? Habt ihr im Vorfeld viel geplant oder seid ihr einfach losgefahren? Und wie lange wart ihr eigentlich unterwegs?
Also ich muss sagen, ich bin totaler Checklisten-Fan. Ich habe erstmal ein Hirn wie ein Sieb, gerade auch so während der Stillzeit eines Babys. Ich brauche Listen und ich stehe auch drauf, irgendwie Dinge abzuhaken. Generell muss man sich erstmal überlegen, was man in dem Urlaub eigentlich möchte. Was sind die Ansprüche? Wer ist überhaupt alles mit dabei? Denn Reisen mit Baby ist zum Beispiel total anders als Reisen mit Kleinkind oder größerem Kind. Wollen wir in eine Metropole? Wollen wir dort in den Malls shoppen? Möchte ich lieber Tempel sehen? Will ich in die grünen Reisfelder oder die Berge im Norden? Oder möchte ich eigentlich nur Strand- und Inselhopping im Süden machen? Oder will ich alles davon vereinen und mehrere Orte sehen? Da gilt dann, wie viel Zeit hat man überhaupt für die Reise? Wie viel Zeit muss man für die Stopps einplanen?
Ja, das stimmt. Mit Kleinkindern ist das komplett anders zu reisen für uns, weil für uns ist nur noch wichtig gutes Essen und Kinderbespaßung. Und wir waren jetzt ja schon sehr oft in Thailand mit unserer Kleinen.
Wenn du sagst, ihr wart schon so oft in Thailand, jetzt sag doch mal eine Zahl. Wie oft wart ihr denn da und wie lange seid ihr dann immer so geblieben?
Wir waren jetzt das fünfte Mal in Thailand. Also unsere Kleine ist jetzt, wird jetzt bald 4. Und wir bleiben immer Minimum 3 Wochen. Also mehr haben wir leider auch nicht, aber auf jeden Fall immer 3 Wochen.
Also ich versuche auch, dass wir mindestens 3 Wochen vor Ort bleiben können. Ich finde, wenn man schon den langen Flug hat, der ja auch meistens mit der größte Kostenblock ist, dann lohnt sich das auch vor Ort viel mehr, bis man angekommen ist mit der Zeitverschiebung. Ich möchte irgendwie ankommen und dann auch was vor Ort haben und nicht direkt schon wieder zurückreisen müssen. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir mit Kind eher länger an einem Ort sind als früher. Früher sind wir häufig nach 2 oder 3 Nächten weiter und jetzt sind es im Schnitt schon so 5 bis 7 Tage, die wir an einem Ort bleiben. Wir haben so genügend Zeit, in Ruhe anzukommen, Dinge zu erleben, das Erlebte auch Revue passieren zu lassen und zu verarbeiten. Vielleicht nicht wir, aber das Kind vor allen Dingen. Und müssen nicht gleich wieder einpacken und weiter.
Ja, da sind wir das komplette Gegenteil. Nach 3 Tagen wird mir langweilig und es ist immer ein sehr heiß diskutiertes Thema, ob es zu stressig ist. Ich finde, da muss man sagen, dass jedes Kind ein eigenes Tempo hat und jeder Elternteil sein Kind am besten kennt und sagen kann, okay, mein Kind muss erstmal akklimatisieren, ankommen. Unsere hat es zum Beispiel immer super weggesteckt, wenn wir alle 3 Tage woanders waren.
Auf jeden Fall, da ist jede Familie ganz anders. Ich finde tatsächlich, es hat noch einen großen Vorteil, wenn man länger an einem Ort ist. Wenn es nämlich zwischendurch mal regnet und man einfach einen komplett verregneten Tag hat, dann kann man, wenn man unbedingt einen Ausflug machen wollte oder sowas, das auch easy noch auf einen anderen Tag switchen und hat da einfach ein bisschen mehr Spielraum.
Apropos Regen, wie sieht es denn eigentlich mit dem Wetter aus? Was sagt ihr? Kann man in der Regenzeit überhaupt nach Thailand? Ist es in der High Season nicht völlig überfüllt? Und dann gab es doch noch das Stichwort Burning Season im Norden.
Es gibt ja so eine Tabelle im Internet, wo dann steht, wann Regenzeit ist, wann Burning Season ist. Und die fangen meistens so ab Mitte Februar an zu verbrennen. Meine Familie wohnt ja im Norden. Und wenn ich sie frage, dann können sie es immer nie genau sagen. Die sagen dann immer, ja, die verbrennen dann an unterschiedlichen Orten. Also nicht immer gleich, sondern das ist immer unterschiedlich. Am meisten merkt man dann so März rum etwas. Da ist dann die Luftqualität nämlich auch sehr schlecht.
Aber ist die denn so schlecht, dass man dann wirklich besser nicht vor Ort ist? Oder kann man da trotzdem hin?
Würde ich nicht empfehlen. Meine Familie muss dann tatsächlich immer Masken tragen, wenn sie rausgehen.
Oha, okay.
Thailand ist im Prinzip ja eigentlich auch das ganze Jahr bereisbar. Die Regenzeit ist ja nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt in komplett Thailand, sondern das ist ja auch, unterscheidet sich ja ein bisschen. Während man am Golf eine gute Reisezeit hat in den Sommermonaten, ist zum Beispiel ja dann die bei uns Winterzeit für die Andamanseeseite die bessere Reisezeit. Wir persönlich gehen tatsächlich ganz gerne am Ende der Regenzeit also nicht für die Golfküste, sondern für die andere Seite, sprich Oktober, November, Dezember. Da sind meistens die Preise noch ein bisschen günstiger als dann in der High Season ab Dezember. Und es ist noch nicht alles so total überlaufen. Man kann mit dem Wetter ja auch immer mal Pech haben, ne? Man kann das einfach auch nicht so genau vorhersehen. Dieses Jahr zum Beispiel gab es lang anhaltenden Regen bis in den Dezember und auch tatsächlich starke Überschwemmungen. Claudi, deine Familie
ja,
war ja
stimmt.
auch betroffen. Entschuldigung.
Ja, kein Problem. Ja, im Norden war die Überschwemmung sehr, also es war ja wahnsinnig dieses Jahr. War Chiang Rai betroffen, dann Chiang Mai und auch die Inseln waren betroffen. Bilder, die ich davor noch nie gesehen habe, auf Koh Tao und auf Koh Samui. Trotz empfohlener Reisezeit im Dezember waren dort auch Überschwemmungen.
Und auch jetzt im Januar, glaube ich, teilweise wurde ja der Bootsverkehr eingestellt zwischen den Golfinseln. Wegen, ich weiß nicht, 4 Meter hohen Wellen und so weiter, sodass die Leute einfach auch gar nicht mehr von den Inseln wegkamen.
Ja, das Wetter macht, was es will, oder?
Was man aber sagen muss, ist, dass Regenzeit in Thailand nicht irgendwie mit unserem deutschen Herbst vergleichbar ist. Also es ist da nicht grau und düster und sondern es gibt kurze, zum Teil heftige Regenschauer und dann kann es aber auch sehr schnell wieder vorbei sein und auch sehr schnell wieder warm. Die Natur ist dann in der Regenzeit extrem grün, es ist generell leerer, es sind vielleicht nicht so viele Touristen unterwegs, aber es stimmt, das Wetter ist komplett unberechenbar. Wir hatten das mal im November, da hatten wir wirklich komplettes Sauwetter. Wir sind aus der Unterkunft nicht rausgekommen und das war noch, bevor wir ein Kind hatten. Und für die Reise mit Kind war dann bei uns ganz wichtig zu überlegen, okay, was ist denn im Worst Case, wenn wir dann wirklich mal eine Woche oder so im Zimmer festhängen? Das haben wir dann bei der Zimmerbuchung beachtet, dass wir eben nicht nur irgendwie die kleinen Strandhütten haben, wo wir schön schummerig in einem Bett schlafen, sondern dass wir dann doch zwischendurch auch mal so ein Kids-Hotel einschieben, wo es einen Indoor-Spielplatz gibt oder so, um eben genau solche Regenzeiten überbrücken zu können.
Wir dürfen auch nicht vergessen, ne, während der Regenzeit werden manche Inseln in der südlichen Andamansee teilweise einfach auch gar nicht angefahren von den Booten. Teilweise haben Unterkünfte auch geschlossen, die haben dann nur während der Saison offen oder auch die Besitzer, die Locals, sind dann während der Off-Season vielleicht teilweise auch gar nicht vor Ort. Und wenn dann die Saison anfängt, beziehungsweise kurz vorher, dann kommen die erstmal wieder zurück und fangen an, die ganzen Reparaturen durchzuführen, Löcher flicken in den Dächern und so weiter. Also wenn man am Ende der Regenzeit, Anfang der Nicht-Regenzeit sozusagen reist, dann muss man einfach auch auf dem Schirm haben, dass da vielleicht manche Dinge auch noch nicht so ganz wiederhergestellt sind, dass da vielleicht noch ein bisschen Baustelle oder sowas auch ist. Das sind halt die Nachteile.
Wo man aber sehr gut hin kann während der Regenzeit, ist der Norden. Weil dann sind die Wasserfälle voll oder man kann gut am Festland reisen. Wir waren oft während der Regenzeit am Festland und wir hatten bis jetzt eigentlich immer Glück gehabt mit dem Regen. Und man muss auch nicht darauf achten, irgendwie, wenn man mit der Fähre fährt oder mit dem Boot. Sowas hat man da nicht am Festland. Man hat dann ein Hotel am Strand und hat so viele Rückzugsmöglichkeiten am Festland.
Claudi, weil du jetzt auch schon die unterschiedlichen Regionen angesprochen hast, wo holt ihr euch eigentlich generell Inspiration, wenn ihr eine Thailand-Reise plant? Also wohin gehen, was machen und so weiter? Ich liebe ja tatsächlich noch so einen gedruckten Lose-Reiseführer. Ich google schon auch viel, aber ich glaube, Claudi, du suchtest alle Thai-YouTuber durch, oder?
Ich glaube, es vergeht gar kein Tag, wo ich nichts über Thailand anschaue. Also ich bin irgendwie süchtig nach Thailand und ich hole mir meine ganzen Inspirationen über thailändische Reiseblogs und YouTuber, weil wenn man die Sprache kennt, man die einheimischen Sachen liest und guckt, dass man vielleicht doch ganz andere Geheimtipps bekommt.
Und diese Geheimtipps gibst du dann natürlich gerne an uns weiter, ne?
Nämlich in unserer WhatsApp-Community, oder Claudi?
Genau, die haben wir für euch gegründet, damit ihr euch dann austauschen könnt.
Ich muss sagen, dass wir oder dass ich erstmal ganz klassisch nach Reiseblogs gesucht habe, die über Thailand berichten. Wobei ich da recht schnell gemerkt habe, dass es zum damaligen Zeitpunkt noch recht wenig Familien gab, die irgendwie geschrieben haben, was es da für Familien in Thailand so gibt. Darüber bin ich dann zu gewissen Facebook-Gruppen gekommen, wo es einen ziemlich regen Austausch der Reiseeltern gab und ich da auch wirklich viele hilfreiche Tipps und Empfehlungen mitnehmen konnte. Und mein Lieblingsding war dann immer Instagram. Also wenn man da nach gewissen Hashtags sucht, dann findet man da ganz, ganz viel Inspiration und trifft dann andere Thailand-Fans und Reisemütter, Reiseeltern, mit denen man sich dann auch super austauschen kann. Okay, und wenn wir jetzt also sämtliche Reiseinspirationen durchgesucht haben und uns mit den anderen Eltern ausgetauscht haben und wissen, wo wir überall hin möchten, wie macht ihr das denn dann mit dem Buchen? Klassisch im Reisebüro oder guckt ihr über Booking, bucht ihr eine Pauschalreise, bucht ihr alles einzeln und wie ist das vor Ort mit dem Transfer?
Also wir buchen den Flug entweder direkt bei der Airline oder ich habe auch Langstreckenflüge schon beim Reisebüro gebucht, weil sie günstiger waren, als es direkt bei der Airline zu buchen. Aber den Rest buchen wir immer selbst. Ich suche meistens über Booking oder über Google Maps nach Hotels und entweder buche ich die dann direkt oder eben über die gängigen Plattformen, je nachdem. Manchmal sind die Preise auch besser, wenn man die Hotels dann direkt bucht über deren Website oder sie anschreibt. Ich finde, Thailand ist super einfach zu bereisen. Also so Sachen wie Inlandsflüge, private Fahrer, Bus, Zug, Fähre. Man kann das alles super easy selbst organisieren. Oder auch die Unterkünfte helfen einem da echt oft weiter, ohne dass es super Aufpreis kostet. Vielleicht ist es mal ein paar Euro teurer, aber dafür muss man sich dann auch vor Ort um nicht mehr so viel kümmern. Ich finde tatsächlich Want to Go Asia oder Roam to Rio sind ganz gute Hilfen, auch wenn man noch in der Planungsphase steckt, wenn es auch darum geht, rauszufinden, mit welchem Verkehrsmittel man überhaupt von A nach B kommt, was es ungefähr kostet oder auch wie lange das dauert. Manchmal unterschätzt man ja auch einfach die Strecken total.
Ja, genau, wir machen das wie Julia. Wir vergleichen einfach über Skyscanner und buchen meistens immer über Booking oder direkt bei der Airline. Und Hotels suche ich meistens immer bei Google erstmal raus und vergleiche. Und dann schaue ich, wo es günstiger ist. Entweder bei Agoda oder Booking und buche dann dementsprechend bei der Plattform. Und wir buchen Transfere, alles vor Ort, Inlandsflüge. Buchen wir tatsächlich im Voraus, aber was so Züge, Bus, Taxi, Boot, buchen wir alles vor Ort. Da gibt es ja die Reisebüros oder man fährt dann direkt zum Pier und bucht dann den Transfer.
Claudi, Google oder Google Maps war gerade ein guter Stichpunkt. Das nutzen wir auch sehr, wenn wir uns dann zum Beispiel für eine Insel entschieden haben und dann nicht genau wissen, an welchen der Strände wir wollen oder welche Unterkunft wir nehmen. Es macht total Sinn, bei Google Maps da alles mal so ein bisschen abzulaufen, um zu gucken, wie weit ist denn der nächste 7-Eleven entfernt? Gibt es da überhaupt gute Restaurants oder Garküchen in der Umgebung? Gibt es da generell einen Supermarkt, ärztliche Versorgung? Von daher checken wir eigentlich alles immer bei Google Maps. Ansonsten bin ich persönlich immer pro Freestyle-Buchen. Also wir checken auch die Flüge über Skyscanner, haben es dann, glaube ich, auch über Skyscanner gebucht. Hotels, dann Booking und Agoda. Und wie Julia schon gesagt hat, vor Ort ist alles total einfach. Ein Transfer kann man wirklich von heute auf morgen buchen. Entweder direkt bei der Unterkunft, bei der nächsten Travel Agency oder beim Wäscheladen um die Ecke. Eigentlich ist nichts unkomplizierter, als in Thailand von A nach B zu kommen.
Und es ist wirklich so, man kommt immer an. Vielleicht manchmal ein bisschen auf Umwegen oder anders, als man es ursprünglich geplant hat. Ich weiß nicht, ich denke immer noch zurück an den Transfer von Ao Nang nach, ich glaube, wir sind nach Khao Sok gefahren in den Nationalpark. und hatten eigentlich einen Minibus gebucht, dachte ich zumindest, aber es war tatsächlich ein Postlieferauto, in dem wir mitgefahren sind. Und wir waren stundenlang unterwegs, weil wir tatsächlich in jedem Kaff irgendwie angehalten haben, Pakete eingeladen, ausgeladen. Irgendwann hat sich dann schon mal gezogen, aber so rückblickend war es eigentlich eine super lustige Erfahrung. Und wir sind angekommen, halt vielleicht nicht in der geplanten Zeit, sondern ein bisschen später, aber es war ein Erlebnis.
Das hatten wir auch. Wir wollten von Koh Samui über Suratani rüber nach Krabi. Und uns wurde da auch gesagt, ja, Fähre und dann ab in den Minivan. Und dann sind wir da in kurzer Zeit schon in Krabi angekommen. Und letztendlich mussten wir dann aber mitten in der Walachei irgendwie viermal umsteigen. War ein bisschen gruselig im ersten Moment, weil wir sprechen die Sprache nicht. Die anderen Mitreisenden waren auch verwirrt und dachten, wir fahren da einfach durch. Aber letztendlich hat es geklappt. Die waren alle total nett. Wir haben uns da mit Händen und Füßen verständigt und sind dann halt auch wirklich schnell und gut in Krabi angekommen.
Und wenn man dann die Rahmenbedingungen gesetzt hat, also Zeitraum festgelegt, Flüge gebucht, dann geht's an die Feinplanung, oder? Route, Hotels, Transfer vor Ort, was kann man vor Ort machen, welche Ausflüge gibt's dort oder was, ja, was kann man machen? Aber
Ja.
ich denke, da gehen wir nochmal im Detail in einer weiteren Folge drauf ein, oder? Vielleicht schon in der nächsten? Oder was sagt ihr? Oder sprechen wir lieber über die Packliste?
Packliste, das ist ein Riesenthema.
Also, dann wird's die Packliste.
Dann war's das für heute.
Hat Spaß gemacht.
Hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Sawadika.
Kopfhörer auf und los geht's. Abonniert jetzt Schnuller Strand und Sticky Rice und los geht's ins Abenteuer Thailand mit Kind.
Woo!